Wenn wir verstehen wollen, welche Rolle die Antike für die Geschichte der Revolutionen spielte, müssen wir an die Begeisterung für antike Weltweisheit erinnern, mit der Harrington und Milton Cromwells Diktatur begrüßten, und daran, wie diese Begeisterung im 18. Jahrhundert in Montesquieus Betrachtungen über die Ursachen der Größe der Römer und ihres Niedergangs wieder auflebte. Ohne das klassische Vorbild dafür, was Politik sein und was die Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten für das Glück des Menschen bedeuten konnte, hätte keiner der Männer der Revolution den Mut zu dem gehabt, was als beispielloses Vorgehen erschien. Historisch betrachtet war es so, als sei der Wiederbelebung der Antike in der Renaissance eine neue Lebensfrist gewährt worden, als habe die Begeisterung für die Republik in den kurzlebigen italienischen Stadtstaaten, die durch das Aufkommen des Nationalstaates zum Scheitern verurteilt war, sich sozusagen nur totgestellt, um den Nationen Europas Zeit zu geben, unter der Vormundschaft absoluter Fürsten und aufgeklärter Despoten zur Mündigkeit heranzureifen. Die ersten Elemente einer politischen Philosophie, die dieser Vorstellung von öffentlicher Freiheit entspricht, werden in den Schriften von John Adams formuliert. Sein Ausgangspunkt ist folgende Beobachtung: Wo auch immer man Männer, Frauen und Kinder findet, seien sie alt oder jung, reich oder arm, hochstehend oder niederen Ranges, unwissend oder gebildet, stellt man fest, dass jeder Einzelne von dem starken Wunsch bestimmt ist, von den Menschen ringsum und in seinem Bekanntenkreis gesehen, gehört, angesprochen, anerkannt und respektiert zu werden. Die Tugend dieser Leidenschaft sah Adams in der Begierde, der Beste zu sein, und das Laster war für ihn der bloße Ehrgeiz, der nach Macht strebt als einem Mittel, sich auszuzeichnen. Dies sind in der Tat die Haupttugenden und Laster politischer Menschen. Denn der Wille zur Macht als solcher, ohne alle Leidenschaft, sich auszuzeichnen, wo Macht nicht Mittel, sondern Zweck ist, ist das hervorstechende Merkmal des Tyrannen und nicht einmal mehr als politisches Laster zu bezeichnen. Es handelt sich vielmehr um eine Eigenschaft, durch die alles politische Leben zerstört wird, seine Laster ebenso wie seine Tugenden. Gerade weil der Tyrann gar nicht der Beste sein oder sich vor anderen auszeichnen will, findet er so viel Freude daran, zu herrschen und sich damit aus der Gesellschaft anderer auszuschließen. Umgekehrt ist es der Wunsch, der Beste zu sein, der dafür sorgt, dass Menschen die Gesellschaft von ihresgleichen lieben und in den öffentlichen Bereich getrieben werden. Diese öffentliche Freiheit ist eine handfeste lebensweltliche Realität, geschaffen von Menschen, um in der Öffentlichkeit gemeinsam Freude zu haben, um von anderen gesehen, gehört, erkannt und erinnert zu werden. Und diese Art von Freiheit erfordert Gleichheit. Sie ist nur unter seinesgleichen möglich. Institutionell gesehen ist sie allein in einer Republik möglich, die keine Untertanen und, streng genommen, auch keine Herrscher kennt. Aus diesem Grund spielten Diskussionen über die Staatsform in deutlichem Gegensatz zu den späteren Ideologien im Denken und in den Schriften der ersten Revolutionäre eine so bedeutsame Rolle. Zweifellos ist es offenkundig und von großer Tragweite, dass diese Leidenschaft für die Freiheit um ihrer selbst willen bei Müßiggängern erwachte und von diesen genährt wurde. Von hommes de lettres, die keinen Herrn hatten und nicht immer eifrig dabei waren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit anderen Worten, sie genossen die Privilegien athenischer und römischer Bürger, ohne sich an den öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen, mit denen die Freien der Antike so sehr befasst waren. Unnötig zu erwähnen, dass man dort, wo Menschen in wirklich elenden Verhältnissen leben, diese Leidenschaft für die Freiheit nicht kennt.